Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Genau heute, vor 41 Jahren, also am 28. Januar 1981, da wurde in Straßburg die Europäische Datenschutzkonvention unterzeichnet. Der 28. Januar ist deshalb inzwischen offiziell Europäischer Datenschutztag. Vor der Sendung habe ich deshalb mit Marit Hansen über den Datenschutz in Zeiten der Corona-Pandemie gesprochen. Sie ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein und ich habe sie gefragt, warum der Datenschutz in Corona-Zeiten so oft als störend empfunden wurde und wird.
Ich glaube, es gibt eine Angst vor Datenschutz, dass man nämlich vielleicht noch nicht professionell genug ist, um festzustellen und zu definieren, was man genau an Daten verarbeiten will und für welchen Zweck. Das ist ja immer so eine Grundvoraussetzung beim Datenschutz. Und dann müsste man ja das irgendwie rechtfertigen. Und deswegen gab es sehr viel Datenschutz-Bashing. Also richtig so, die Datenschützer wurden an den Pranger gestellt, Datenschutz war als Verhinderer ja genannt und wenn man nachfragte, kam aber nichts mehr. Und deswegen auch jetzt noch die Frage, haben wir jetzt zu wenig Daten, um die Pandemie gut zu bekämpfen? Das kann ich gut nachvollziehen, aber es liegt gar nicht am Datenschutz, es liegt an vielen anderen Dingen und ich glaube, mit der Datenschutzprofessionalität kann man sogar zu einer besseren Datenverarbeitung und auch Verwertung und Nutzung kommen, aber fair. Und nicht so, dass Daten nachher in falsche Hände kommen, gerade nicht Gesundheitsdaten.
Aber wenn wir jetzt beispielsweise so ein Impfregister haben würden, ein zentrales, wo alles registriert wäre, da sagen dann viele, das geht ja gar nicht. Wäre das aus Ihrer Sicht mit dem Datenschutz vereinbar?
Eine Unmöglichkeit sehe ich da nicht. Man müsste das ja gesetzlich festlegen und da wäre auch zum Beispiel ganz doll festzuschreiben, dass es zweckbezogen ist nur auf die Dinge, auf die es ankommt und zum Beispiel nicht, wie wir es gerade erlebt haben, dass Corona-Kontaktdaten, die mit der Luca-App erhoben wurden oder auch auf Papier waren, auf einmal für ganz andere Sachen verwendet wurden, um Zeugen herauszufinden, die vielleicht in der Nähe waren, obwohl die Daten doch nur für diesen Kontaktbereich da waren. Und das wäre beim Impfen auch ganz wichtig. Wenn, dann doch nur für die genannten Zwecke und das muss auch garantiert werden. Wir haben schon gehört aus dem Polizeibereich, da hat jemand verlangt, rund um die Uhr muss jeder Polizist in Deutschland dann 100%ig Zugang zu diesem Impfregister haben, um festzustellen, ob sein Gegenüber geimpft ist. Nee, das glaube ich eben nicht. Also hier müssen wir genau diskutieren, dann scheint mir das aber durchaus möglich zu sein.
Sie haben jetzt eben gerade die Luca-App schon angesprochen. Da wurden Daten, die eben für die Kontaktverfolgung gesammelt worden sind, von der Polizei mehrfach angefragt. Und in einem Fall haben Sie die ja auch, glaube ich, bekommen. Warum macht Ihnen denn sowas Bauchschmerzen? Was ist daran problematisch, wenn das, ich sag mal, wirklich auch für dienstliche Zwecke da benutzt worden ist?
Ja, man kann ja definieren, was dann sein soll und dann definiert man das dann korrekt. Hier war genau definiert, das ist zweckgebunden nur, und das war das Versprechen, auch gesetzlich fundiert, nur für die Kontaktnachverfolgung und nur im Infektionsfall und nur durch die Gesundheitsämter. Und genau das ist hier übrigens passiert. Man hat nämlich dann das Gesundheitsamt, das Zuständige, dazu gebracht, einen Infektionsfall zu fingieren. Also die haben so getan, weil sie dann die Polizei im Haus hatten, die haben so getan, als läge so ein Fall vor, sonst wäre nämlich an diese verschlüsselten Daten gar keiner ranzukommen. Und wenn die Polizei anfängt, Infektionsfälle zu fingieren, um an Daten zu kommen, die gesetzlich definiert da gar nicht verwendet werden dürfen, also ich glaube, das ist dann ja dreimal falsch gemacht.
Hätte man diese Daten eigentlich gar nicht erfassen sollen? Es gibt ja auch dieses Prinzip Datenschutz by Design oder eben auch Datensparsamkeit, dass man möglichst gar keine Daten erfasst, wenn man sie nicht unbedingt braucht.
In einer gewissen Phase der Pandemie war das, glaube ich, nachvollziehbar, dass nämlich die Gesundheitsämter darauf zurückgreifen wollten, um festzustellen, wen müssen sie vorwarnen. Das war auch noch ganz am Anfang mit Papierlisten oder eben nicht Listen, weil das ja auch dann besser war, das mit Formularen zu machen. Die Corona-Warn-App gab es damals in der Anfangsphase auch noch gar nicht, die ja auch gewisse Warnfunktionen hatten. Und die Gesundheitsämter wollten auch zu dem Zeitpunkt, dass alles über ihren Tisch läuft, dass sie dieses ja manuelle mit Telefonen anrufen täglich, das manuelle Kontakt nachverfolgen selbst machen. Und jetzt In meinem Bundesland Schleswig-Holstein wurde es ganz deutlich gesagt, in anderen aber auch, jetzt werden diese Daten gar nicht verwendet. Also selbst wenn sie da sind, werden sie nicht mehr angefordert. Es sind auch zu viele, man kann damit gar nicht mehr viel anfangen. Die Strategie hat sich jetzt geändert, auch übrigens ja durch die andere Situation, andere Wellen, andere Erreger, anderer Impfstatus. Aber das bedeutet, wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt die Kontaktdaten nicht nötig sind, dann dürfen sie auch nicht erhoben werden. Dann muss das aber nachgezogen werden in den Bundesländern, die das jetzt noch verpflichtend vorschreiben. In Schleswig-Holstein ist das schon nachgezogen.
Gibt es noch andere Dinge, ich sag mal, die wir aus der Corona-Pandemie in Sachen Datenschutz für die Zukunft mitnehmen können, die wir lernen können daraus?
Ich glaube, wir können ganz viel lernen. Also Digitalisierung, wie macht man es vernünftig? Zum Beispiel, dass die Stellen, die miteinander kommunizieren müssen, nicht einen Medienbruch haben, also nicht mehr Faxgeräte, Ausdrucke verwenden, sondern dass das direkter läuft, zum Beispiel mit verschlüsselter Datenverbindung, aber eben nur die nötigen und nur dann, wenn das dann für den...
Also nur die nötigen Daten sollen übertragen werden.
Nur das Nötige darf verarbeitet werden, nur die nötigen Daten, nur die Verarbeitung, die nötig sind, nur durch die, die es auch angeht. Und das kann man viel besser machen, indem man da ein bisschen einheitliche Standards einführt. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das ist jetzt so eine kleine Lessons learned, die man da hat.
Was ganz Datenschutz Großes geht wäre, also nicht nur ja? mit Faxgerät.
Oh, auf keinen Fall. Faxgeräte sind auch gar nicht mal so toll. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Dinge wie: Wie gewöhnt man sich eigentlich an solche Prozesse? Wie kann man auch was wieder zurückdrehen, wenn zum Beispiel bestimmte Daten nicht mehr erforderlich sind? Wie will man denn weitermachen? Werden die denn nachher gelöscht? Ist das Automatismus? Muss man das dann direkt aufräumen? Da hat man, glaube ich, noch nicht alles gelernt. Und ansonsten Digitalisierung, sagen wir auch im Bereich Videokonferenzsysteme. Was ist mit Produkten, die es da gibt? Sind die alle schon datenschutzkonform? Jetzt nach über zwei Jahren bald Pandemie wird man ja denken, natürlich, selbstverständlich. Aber wenn wir dann mit der Lupe schauen oder manchmal auch nur ganz aus der Ferne, dann sind doch so einige Produkte noch weit weg von datenschutzkonform. Und das verstehe ich nicht.
Und das gilt auch noch für Tools, die beispielsweise in Schulen für Fernunterricht benutzt werden oder in vielen Unternehmen, sagen Sie.
Das gilt für viele Dinge, die im breiten Einsatz sind. Wieder haben wir, glaube ich, das Glück in Schleswig-Holstein, dass unsere Schulen da mehr aufgepasst haben, auch weil sie dort selbst einen eigenen Datenschutzbeauftragten haben, der gut das aufpasst. Aber zum Beispiel auch Messenger, es sind ja nicht nur Videokonferenzen oder die E-Mail-Systeme für Schüler und Schülerinnen, die Aufgabenverteilung oder Prüftools an Universitäten, wenn man feststellen soll, dass jemand nicht schummelt beim Prüfen. Wie kann man das denn datenschutzfreundlich machen? Und da gibt es ein paar Tools, die gar nicht mal so datenschutzfreundlich sind. Und manchmal wurden die auch bei uns noch in der wilden Anwendungspraxis vorgefunden.
Es wurde ja auch oft gefordert, dass Gesundheitsdaten für Forschungszwecke und auch zur Bekämpfung der Pandemie besser genutzt werden dürfen, dass man die beispielsweise dann irgendwie anonymisiert oder pseudonymisiert verwendet. Denken Sie, da werden wir in Zukunft besser darauf vorbereitet sein?
In jedem Fall ein ganz wichtiges Thema, und gerade heute hat sich die Datenschutzkonferenz auch zusammengesetzt, die sich sowieso jetzt schon sehr häufig trifft. Forschungsdaten, die Nutzung, anonymisieren, pseudonymisieren, das ist unser Schwerpunktthema für das ganze Jahr. Da glauben wir auch, das wird nicht mit der Pandemie zu Ende sein. Gemeinwohlorientierung, wie darf man nutzen, aber auch, dass es keine Risiken gibt. Es ist, oder dass die Risiken eingedämmt sind. Wir haben ein Beispiel, in dem das eigentlich ganz gut läuft. Das ist im Bereich Krebsregister. Hier sind bestimmte Meldepflichten da, aber es darf eben nicht passieren, dass auf solche Daten zugegriffen wird und vielleicht irgendein Wunderheiler dann mal klingelt, an der Tür steht und sagt, ich habe mal in der Datenbank gesehen, Sie haben Krebs, ich habe hier für 2000 Euro das Wundermittel, kaufen Sie mal. Also sowas darf natürlich nicht passieren. Das ist dort durch doppelte Pseudonymisierung gelöst. Verschiedene Datenbanken bei verschiedenen und nur mit sehr viel Aufwand oder in dem Fall auch manchmal gar nicht, kann man wieder zurückkommen auf die Person. Und solche technischen und technisch-organisatorischen Lösungen, die funktionieren für Spezialfälle. Und jetzt muss man das Thema mal ein bisschen breiter diskutieren und auch professioneller.
Sagt Marit Hansen, die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein und Leiterin des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Kiel.